Einen wunderschönen guten Nachmittag, hallo. Och Leute, ey. 14.02 Uhr nachmittags in Deutschland. Ihr seid nicht auf der Arbeit, ihr seid nicht zu Hause, ihr habt Grund zu feiern. Ihr seid auf einer Konferenz, es gibt kostenloses Essen, es gibt gleich Kuchen. Es ist nicht mehr ganz Nachmittag, also nach dem Mittagessenszeit, das ist mir schon klar. Aber es ist wenigstens noch so halbwegs in dem Suppenkoma. Deswegen erstmal Dank an den Konferenzveranstalter, dass ich nicht direkt nach dem Mittagessen ran musste, sondern dass ich jetzt einen Puffer gehabt habe. Aber jetzt stehe ich zwischen euch und dem Kuchen und dem Kaffee, ne? Das ist mir schon klar. Und es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil es ist echt ein langweiler Thema. Ich meine, ich habe keine IoT, ja? Ich habe keine geile Cloud und Azure. Ich meine, ich habe zwar Azure auch mit dabei, aber Azure halt nur... weil man es halt so braucht heutzutage quasi. Aber ich meine, das ist alles uncool. Und es ist alles gar nichts geil Microsoft. Das ist sehr viel Google-Zeug, ja. Und ein bisschen Microsoft. Deswegen brauche ich so ein bisschen mentale Unterstützung von dem Publikum, damit ich durch die 60 Minuten durchkomme. Ob ihr durchkommt, ist mir egal, aber ich muss durchkommen, okay? Also, einen wunderschönen guten Nachmittag, hallo. Sehr schön, gut, wunderbar. Immer wieder aufs Neue erfrischen, wie spontan dieses Publikum sein kann. Also, es geht jetzt in den nächsten knapp 60 Minuten darum, mal ein bisschen zu beleuchten, wo könnte denn eine Reise hingehen, wenn es um moderne Softwareentwicklung geht. In dem Titel sind sowohl das Wort Web als auch das Wort Nativ drin. Und das ist natürlich so ein gewisses Spannungsfeld schon an sich. Ja? Also als offizieller Titel, Progressive Web Apps, das Web wird nativ, R, und Microsoft ist mittendrin. Man könnte auch sagen, Progressive Web Apps, das Web will nativer werden und ist Microsoft wirklich schon mittendrin? Das wäre sozusagen der Arbeitstitel gewesen, aber dann hätten sie den Abstract nicht angenommen wahrscheinlich. Also von daher, wir werden einfach mal beleuchten unter einer realistischen Brille, was ist heutzutage wirklich Phase, wenn es um Web und um Native geht, wo sind wir, was kann man wirklich machen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, wo geht es in der Zukunft hin und was würde man denn heute sozusagen empfehlen, in welche Richtung man geht. Ich bin der Christian von ThinkTecture. Das Einzige, was ihr über mich wissen müsst, ist meine E-Mail-Adresse. Wenn es also Feedback gibt, also wenn es negatives Feedback gibt, dann bitte an meine E-Mail-Adresse. Wenn es positives Feedback gibt, dann bitte an meinen Twitter-Handle. Oder halt umgekehrt nicht, nee, also... Oder halt alles an die E-Mail. Nee, wenn es Fragen gibt zu der Session, zu dem Thema, zu Architekturthemen, zu Technologien, die wir jetzt gerade sehen und so, dann einfach gerne kontaktieren. Ich bin natürlich nach der Session noch da und auch gerne dann im Nachklang per E-Mail. Der junge Herr, dessen Namen ich leider nicht mitbekommen habe, der mich introduced hat, hat gemeint, bekannt als Google GDE und als Microsoft MVP. Das heißt einfach nur, dass ich seit vielen, vielen Jahren in beiden Welten mittlerweile unterwegs bin. Ich komme klassischerweise aus der .NET-Welt, Jahr 2000, das erste Mal .NET gemacht, als .NET noch NGWS hieß. Ja. Und dann seit 2010, 11 rum mehr in der Webwelt und da halt auch sehr stark in dem ganzen Umfeld von Google, Chrome Technologies und vor allem halt dann Angular und Co. Gut. So. Also, das ist ja irgendwie ein heikles Thema, oder? Früher haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, Windows versus Linux, oder? Da, Windows ist viel geiler, Linux und Mist und so. Ja? Das ist ja mittlerweile ganz easy, oder? Also Microsoft hat ja quasi alles vereint, oder? In Azure und größter Open-Source-Contributor in Ubuntu ist jetzt auf einmal Microsoft. Das ist irgendwie alles ganz cool geworden. Mittlerweile geht es eher so in die Richtung, wie baue ich denn jetzt moderne Software und wie baue ich denn jetzt Cross-Plattform-Software, die potenziell mit einer Codebasis überall läuft. Da gibt es jetzt die Grabenkämpfe und die Glaubenskriege. Ja? Mache ich es webisch oder mache ich es nativisch? Verwende ich jetzt Xamarin und UWP oder verwende ich jetzt Angular und React und weiß der Teufel was? Das sind so heutzutage die großen Technologie- und strategischen Themen, die wir so vor uns haben. Und immer geht es scheinbar um diese Apps, Apps, Apps. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das eine gute Story? Diese ganze App Store, also ich habe eine Mobile App und ich brauche eine Mobile App und ich muss in den App Store. Das ist irgendwie, ist das nicht mehr zeitgemäß, habe ich das Gefühl. Wer hat denn Kinder? Okay. Wer hat Kinder zwischen 10 und 20? Also nicht 10 und 20 Kinder, sondern Jahren. Ja. Okay. Okay. Das heißt, ihr müsst ja ungefähr auf meiner Linie sein, weil den Kids geht es eigentlich ziemlich am allerwertesten vorbei, ob es eine App im App Store gibt, sondern die müssen einfach in der Suchmaschine ihrer Wahl, zum Beispiel Google, irgendwas suchen, müssen es finden, am besten auf der ersten Seite, weil wenn es auf der zweiten Seite ist, ist es scheiße. Ja? Also auf der ersten Seite draufklicken, machen, fertig. Nichts installieren, nichts downloaden und so weiter und so fort. Von daher, das mit dem App Store weiß ich nicht. Auch von Entwicklerseite her ist es mittlerweile gar nicht mehr so toll, seine Kohle mit dem App Store zu machen, weil nur die ersten 800 Apps so wirklich Schotter machen über den App Store und alles andere dümpelt irgendwo darum. Dazu kommt eben diese vom Benutzer ausgehende App Store-Müdigkeit einfach, wo man sagt, boah, nee, oder? Ey, guck mal, ich bekomme jetzt wieder eine E-Mail mit einer coolen App, installiere sie mal. Ach, öffnen brauche ich jetzt nicht. Ja, 5 Monate später, ey, warte mal, ich habe doch da diese App runtergeladen. Habe sie auch nie offen gehabt. Also, irgendwie gibt es Statistiken und Studien, wo man dann rausbekommt, eigentlich installiert man viel zu viel oder man installiert einmal, macht es einmal auf, sagt irgendwie nö und dann wird es nie mehr aufgemacht. Die Hürde ist mittlerweile teilweise zu groß und diese Müdigkeit ist auch einfach zu groß. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, geht es wirklich immer nur um Mobile? Ich meine, jeder versucht uns einzubläuen, dass es um Mobile geht, oder? Jeder. Wenn ein Kunde zu uns kommt, zu ThinkTechture und sagt, wir brauchen eine App, ist unsere erste Antwort was? Nö. Ihr braucht keine App. Also ich meine, ihr braucht eine App, das weiß ich schon, aber ihr braucht keine App. Also ihr braucht eine App als App-Icon irgendwo auf dem Phone oder sowas, das ist mir schon klar, aber ihr braucht ein ganzes Ökosystem. Ihr müsst wahrscheinlich eure Software neu aufstellen, die Architektur neu bauen, servicebasiert, serviceorientiert, braucht End-to-End-Technologien und Visionen, wie man sowas mit einer Codebasis real cross-platform bauen kann. Das, glaube ich, braucht ihr. Und dann ist eine App auf dem iPhone oder auf dem Android ein Abfallprodukt in meiner Welt. Hört sich ein bisschen hart an, aber das ist oft so. Das heißt, es geht auch nicht immer nur um Apps. Ich meine, die Projekte, die wir machen und die auch andere bei uns in der Branche machen, die machen halt fast zu 80% einfach Desktop. Fertig. Der Desktop ist immer noch ausschlaggebend. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Blog-Eintrag dazu, den könnt ihr euch dann in Ruhe heute Abend mal nach dem 5. Bier anschauen. Oder auch erst morgen früh dann mit einem frischen Kopf. Der schreibt einfach, er hat mal versucht, seinen Laptop wegzupacken und eine Woche lang nur zu arbeiten mit dem Phone. Und am Ende der Woche hat er gesagt, alles cool und alles toll, aber die Quintessenz ist, ich mit meinen Touchfingern auf dem kleinen Display arbeiten geht da gar nicht. Das heißt also, dieses ganze Gedönse rund um Mobile First, Mobile First, Mobile First, muss man so betrachten, dass es eben Mobile First ist und nicht Mobile Only. Und das ist das Problem, was viele machen. Sie sagen Mobile Only. Und Mobile Only heißt, ja, ich baue mal eine Xamarin-App. Nee. Nee. Oder ich baue mal eine Cordova-App. Nee. Mobile First heißt, du musst auch first an Mobile denken, aber du musst nicht nur ans Phone denken, sondern auch ans iPad und an die Tablets und natürlich an Desktop. Und vielleicht auch an den Multimonitor-Setup bei irgendwelchen Power-Kunden und Power-Usern. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, nicht nur Mobile, 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 sondern alles abfackeln und alles abdecken können, was wir halt so zur Verfügung haben. Das heißt also vor allem auch den Desktop. Man kann das jetzt natürlich so machen, dass man jetzt alles nativ macht. Also sprich, ich baue mir eine WPF-Anwendung oder eine UWP und dann baue ich mir eben mit Xamarin und mit einem schönen MVVM-Architektur-Pattern baue ich mir meine Xamarin-Apps halt dazu, wo ich ein gerüttelten Maß an Code-Shareability hinbekomme. Das funktioniert ja auch alles. Das ist alles schön und gut. Die Frage ist nur, irgendjemand sagt ja schon seit Jahren, diese Web-Plattform scheint irgendwie toll zu sein. Also ich meine, ich auch, ja, also ich sage das auch, weil ich kam früher aus einer reinen .NET-Welt und fand die Client-Story in .NET nie wirklich, wirklich geil. Also, sorry, deswegen habe ich mich meistens auf dem Server aufgehalten, da habe ich mehr Ruhe gehabt, ja. Aber jetzt, wo es um End-to-End, um immer mehr End-to-End-Aspekte geht, brauche ich einfach natürlich eine End-to-End-Story auch für die Clients, ja, fürs Frontend. Und da ist das Web halt vor allem in den letzten 3, 4, maximal 5 Jahren extrem stark nach vorne geprescht, extrem stark gewachsen. Die Browser wurden immer mächtiger und die Technologien wurden immer beherrschbarer und auch für uns .NET und C-Sharp-Entwickler immer vernünftiger und auch immer mehr beherrschbar und programmierbar. Das heißt, gucken wir uns mal so eine klassische Webanwendung an. Das ist eine Webanwendung, die habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr bei meinem Kollegen Manuel Rauber in der Angular-Session wart. Das ist so eine kleine Hackathon-Verarbeitungsanwendung. Das war ein geiler Satz, oder? Verarbeitungsanwendung, was heißt Management? Das Wort habe ich gesucht. Wir loggen uns da mal ein. Das ist ein ganz normales OAuth bzw. OpenID Connect Login. Jetzt muss ich mein hochkomplexes Passwort eingeben. Und dann haben wir hier jetzt, das waren zwei, ja, und es war CW, nur falls du es nicht erkannt hast. Das habe ich hier, so eine typische Business-Anwendung mit klassischen Use Cases, Master Detail. Das ist jetzt hier eine Liste von Hackathons, die es halt schon gibt. Ich kann auf ein Hackathon Detail gehen, ja, dann kommt halt hier so eine schöne Hackathon-Ansicht. Das Ganze ist natürlich entsprechend responsive auch. Das heißt, wenn ich da jetzt rüber gehe, zack, wird es auf einmal richtig mobile-isch. Das heißt also nicht nur vom UI, sondern auch vom UX her ändert es sich. Das heißt, die Bedienung auf Mobile wird so, wie es auf Mobile halt cool ist. Und die Bedienung oder Bedienbarkeit und das Platzangebot auf Desktop wird halt genutzt, wie es halt auf Desktop Sinn macht. Das ist schon mal das eine. Dann haben wir solche Sachen wie, ich gehe nochmal hier auf den Hackathon. Ja, das ist wieder Vorführeffekt hier, ne? Manu, das ist der Bug von vorhin. Wir haben drüber gesprochen. Das sind seine Schuld, meine Schuld. So, das heißt, wir gehen hier hin und wir haben dann hier so einen Date-Picker oder halt einen Time-Picker, so wie es halt auf dem Desktop einigermaßen Sinn macht. Jetzt muss ich schneller machen, weil sonst das Token wieder abläuft. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Sprachen zu machen, Deutsch, Englisch, und wir können ein Bild aufnehmen. Ich habe nächste Woche Zahnarzttermin. Okay, also so eine klassische Webanwendung halt. Relativ unspannend und relativ unspektakulär. Das ist so eine klassische Simple Page Application, das ist auch gut, ja. Single Page Application, in dem Fall halt mit Angular 2 gebaut. Ob man die jetzt mit Angular baut oder mit React baut oder mit Vue.js, das ist mir eigentlich gerade egal. Wir haben uns halt vor einiger Zeit strategisch für den Google-Zug auf der Frontend-Seite und den .NET und .NET Core und Microsoft-Zug eben auf der Server-Seite entschieden und bauen halt im Frontend Angular 2 und im Backend meistens .NET Core und oder, wenn es das Projekt halt eben benötigt oder verträgt, auch mal Node.js auf dem Server. So, jetzt kommt dieses Progressive Web Apps. Wer hat schon mal was von Progressive Web Apps gehört? Okay, es hört sich irgendwie so schon wieder an wie so ein Wort, was irgendjemand erfinden musste, nur weil er nichts Gescheites gefunden hat, oder? Progressive Web Apps, meine Güte, mach's halt noch komplizierter. Ja? Ist das jetzt das nächste Big Thing und was ist es denn überhaupt? Also, es ist eine Initiative von Google. Angefangen, und das, also ihr seht hier den coolsten Scheiß, ich sag's euch nur, ne? Das ist erst im Frühjahr 2015 quasi wirklich aufgepoppt, das ganze Thema. So richtig. Und es geht darum, das Web ein bisschen benutzbarer zu machen und mehr in Richtung nativ zu gehen. Also Funktionalitäten, die man nicht nur in reinen Native-Apps bekommen kann, sondern eben auch schon direkt aus dem Browser, direkt aus der Web-Engine raus. Microsoft hat sich angeschlossen, Mozilla hat sich angeschlossen. Das reicht ja, oder? Mehr brauchen wir nicht, oder? Jo. Also der neue IE6, Codename Safari, hat sich noch nicht angeschlossen. Also Apple hat da so momentan noch ein Problem damit. Der kam spät, ne? Ja, der kam eigentlich spät. Ja? Für die Videoaufzeichnung nochmal 10 Sekunden zurückspulen und dann nochmal gucken. Also Apple ziert sich da noch ein bisschen. Die Idee von Google ist einfach, die Conversion Rate besser hinzubekommen. Das, was ich vorhin erzählt habe mit App Store runterladen, nicht ausprobieren, funktioniert nicht, wieder wegschmeißen oder drauflassen und nimmer nutzen und deinstallieren. Das ist ja mittlerweile wirklich also eine ganz große Katastrophe, ja, über die Mobile Native Apps. Und die Idee ist und der Wunsch von Google wäre jetzt halt, das irgendwie über die Suchengine und die Auffindbarkeit irgendwie zu kompensieren und eine höhere Conversion Rate hinzubekommen, einfach über Progressive Web Apps. So, da wollen alle mitmachen, bis auf Apple. Komisch eigentlich, oder? Wer ist die Company, die mit dem App Store am meisten Kohle verdient? Beantworte ich jetzt mal nicht, weil ich habe ja da keinen Insights, ja, in Apple, aber. Oh, Müssen wir mal gucken. Microsoft ist richtig, richtig ernsthaft hinter dem Thema her, weil die finden es cool. Weil bestimmte Technologien für Progressive Web Apps haben die schon seit Windows 8 oder Windows 8.1 in der Plattform drin. Das heißt, vor allem der Fokus Progressive Web Apps auf dem Desktop, da ist Microsoft hinterher. Das ganze Edge-Team ist komplett eingenordet und die Technologien, die so rund um Progressive Web Apps sich ranken, die werden gerade implementiert. Es gibt aber momentan noch nichts zum Zeigen. Ich habe mit Redmond eine Woche vorher gesprochen. Sie haben gemeint, es gibt noch nichts. Irgendwann in Q1 2017 soll es da was geben. Wenn ich die E-Mail richtig verstanden habe. Okay. Aber Sie sind vollkommen dabei, diese Hosted Web Apps, die es gibt in Windows, also jetzt aktuell in Windows 10, das ist ein erster Ansatz. Das heißt, man nimmt Es gibt die Packaged Web Apps und es gibt die Hosted Web Apps. Und die Packaged Web Apps sind die Apps, die man dann als APPX dann halt packaged und dann halt in den Store stellen kann. Und die Hosted Web Apps sind sowas Ähnliches wie, ich nehme eine Webanwendung oder eine Website und mache die über den Browser integriert in Windows 10 zugänglich. Das heißt, da gibt es schon so erste Ideen und Ansätze, aber technologisch teilweise anders implementiert. Was sind jetzt diese Progressive Web Apps oder was wollen sie sein? Sie wollen sein näher an der Native-Plattform, aber trotzdem über den Browser. Das ist die Quintessenz. Das heißt, das ist natürlich eine Idee von Google, das ist ja klar. Ja? Ich meine, am Ende des Tages ist Google keine Native-Company. Na gut, wenn man Android vielleicht mal ganz kurz ausklammert. Ansonsten ist Google natürlich eine klassische Web-Company. Und auch auf der Betriebssystemebene denken die ja ganz anders da. Ja? Hat jemand sich mal Chrome OS mit einem Chromebook angeguckt? Ist in Deutschland relativ wenig verbreitet. In den USA geht es scheinbar ab wie Schmitz Katze. Sind sehr, sehr billige, sehr, sehr günstige Geräte, wo quasi ein Chrome OS draufläuft. Unten drunter ist ein Chromium. Das heißt, alles oben drüber ist mit HTML5 und mit JavaScript gebaut und es funktioniert tadellos. Das heißt, Google denkt schon seit vielen, vielen Jahren in diese Richtungen. Und zu Offline-Anwendungen, zu Progressive Web Apps gehört eben vor allem die Idee, das Ganze als Single-Page-Application zu bauen, zum Beispiel mit Angular 2 oder eben mit React. Und ich brauche natürlich solche Features, die ich bei jeder nativen App relativ einfach hinbekomme, wie zum Beispiel Offline-Fähigkeit, wie zum Beispiel, dass ich eben dieses Icon auf dem Home-Screen habe. Das ist für viele, viele Leute ganz, ganz wichtig, weil das ist, ja, der dann zu uns kommt, wir brauchen eine App. Ja, also dieses Icon muss dahin, verdammte Axt. Ja. Push-Notifications, sichere Kommunikation etc. pp. Was ist denn jetzt, wenn ich hingehe, ich habe hier mal den Server von dieser Hex-Anwendung mal angehalten. Was ist denn jetzt, wenn ich hingehe und die Anwendung einfach nochmal lade? Jo, shit irgendwie, oder? Nix Gescheites, ne? Das heißt, wir gehen nochmal hin, starten die noch einmal. Das dauert jetzt einen Moment. Derzeit kann man sich ja mal die Kehle und den ganzen Bart versiffen. So, dann gehen wir rüber, laden die Anwendung, gehen mal in die Developer-Tools und sagen mal, wir sind offline. Network, offline. Kann man das einigermaßen sehen, nach da hinten noch? Ich meine, wer sich in dem Rahmen nach hinten setzt, ist selber schuld, ne? Von daher, okay, passt. So, und jetzt einfach nochmal die Anwendung neu laden, ja, und dann ist halt, ne? Ist der Klassiker, oder? Der rennende Dinosaurier, oder? Das ist irgendwie uncool. Und jede Web-App, die halt nicht progressive ist oder in die Kategorie progressive fallen würde, die verhält sich halt einfach so. Und das ist irgendwie not nice. Das heißt also, wir müssen irgendwie hinkommen, dass wir mehr nativ werden. Und progressive bedeutet, naja, wir müssen die App dafür bauen. Und da wird es schon langsam eklig, ne? Das heißt, am Ende des Tages müssen wir detekten, welcher Browser auf welcher Plattform was kann. Ich meine, das machen wir ja schon lange. Also wer gute Web-Apps schreibt, der macht sowas wie Feature Detection, ja? Das kann teilweise ziemlich umfangreicher Code sein. Und es ist eigentlich genau das, was man eigentlich nicht wirklich machen möchte, wenn man gewisse Zielgruppen als Kundschaft hat. Jetzt ist es aber so, im Sinne von der Definition von Progressive muss jede Progressive Web App einfach überall funktionieren, Nur funktioniert es halt auf den Plattformen, wo kein Support ist für die Technologien, halt einfach nur schlecht. Und da, wo der volle Support ist für die Technologien von Progressive Web Apps, funktioniert es halt supergeil. So, und jetzt dürft ihr raten. Auf welcher Plattform funktioniert es supergeil? Google? Wo funktioniert es gar nicht so gut? Apple und Microsoft, und, also momentan natürlich, ne, klar, wird sich alles ändern, ganz bestimmt. Apple hat zugesagt, die ganzen Technologien zu Progressive Web Apps haben wir auf dem Schirm, wir haben sie im 5-Jahres-Plan. Und das ist kein Witz. Kann man nachlesen auf webkitstatus.org oder so ähnlich. Wahnsinn. Also da kommt was, da bin ich mir ganz sicher. Auf der nächsten Keynote werden sie 2 Stunden die Touchbar demoen und danach bestimmt Progressive Web Apps. Ganz, ganz bestimmt, ja. Das heißt, ich muss von Anfang an in diese Anwendungen das eigentlich reindesignen. Das bedeutet aber auch, ich muss überlegen, Fallback-Szenarien, ich muss überlegen, dass ich vielleicht bestimmte Polyfill-Bibliotheken einbinde, um bestimmte Features eben dann auch wirklich zu enable. Und das ist teilweise nicht so wirklich einfach. Vor allem muss ich ja den Aufwand dann auch entsprechend verargumentieren und kalkulieren, wenn ich wirklich alle Plattformen unterstützen möchte. Ich möchte Safari auf Desktop, auf Mobile, ich möchte Edge, ich möchte IE, klammer ich jetzt mal kurz aus, ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade so das Bauchgefühl. Ja, Firefox, Chrome, Desktop, Mobile, ich will die einfach irgendwie alle. Und wenn ich mir dann die Matrix angucke, wer was unterstützt, muss ich schon ganz schön viele If-Else einbauen, muss schon ganz schön viele Feature-Detection machen und Fallunterscheidung machen. Und das ist aufwendig. Auch aufwendig in der Testmatrix übrigens. Ja? Also das sollte man nicht unterschätzen. So. Am Ende des Tages geht es um was? Nämlich um User Experience. Wenn ich eine App aufmache, also eine Progressive Web App, soll sie sich anfühlen wie eine App und nicht wie eine Website. Das ist das Hauptargument. Das heißt, User Experience wird sowieso immer und immer wichtiger. Ich bin ganz, ganz stark davon überzeugt, dass die Technologien sich so solidieren werden, dass die für uns alle relativ easy zu handeln sind. Ja? Modulo der natürlichen Komplexität, die so ein Plattformhersteller gerne mal einbaut. Aber ansonsten, das große Thema wird User Experience sein. Wie baue ich wirklich gut bedienbare Anwendungen für die Zielgruppe oder Zielgruppen über alle Plattformen hinweg, die diese Zielgruppen unterstützen muss? Das ist ein großes Thema. Und auch eben bei Progressive Web Apps. Das heißt, ich will natürlich idealerweise keinen Browser mehr sehen, sondern es soll sich anfühlen wie eine App. Die App soll hoffentlich schnell da sein. Also es soll schnell irgendwas passieren, auch wenn die Daten vielleicht noch nicht da sind. Etc. pp. Es soll sich halt ein bisschen mehr anfühlen wie eine App. Also App-like. Ja? Und App-like bedeutet, ich brauche vielleicht so einen Anwendungsrahmen. Die App muss natürlich erstmal gut auffindbar sein, weil im App Store ist sie auffindbar. Die Frage ist, wie ist sie auffindbar jetzt zum Beispiel als Progressive Web App? Sie muss offline fähig sein. Sie muss mir die Technologiemittel an die Hand geben, damit ich auch wirklich offline zum Beispiel Daten speichern kann, Daten cachen kann. Und vielleicht muss sie mir auch die Möglichkeit geben, Push-Kommunikation, wie auch immer geartet, zu implementieren. So, diese Application Shell hört sich jetzt erstmal total banal an und ist es eigentlich auch. Weil eine Application Shell ist einfach nur das Rahmenwerk einer App, die ich einfach gleich anzeigen kann, die ich gar nicht einmal mehr immer vom Server laden muss, sondern die vielleicht schon lokal dann vorhanden ist. Also beim initialen Call muss ich mir sie natürlich einmal laden, speichere die dann, cache die dann lokal und bei jedem nachfolgenden Aufruf wird sie dann einfach aus dem lokalen Cache. Und zwar nicht aus dem Browser-Cache, sondern aus dem dedizierten Cache, den ich unter Kontrolle habe. Ich als Anwendungsentwickler, weil den Browser-Cache habe ich ja teilweise gar nicht unter Kontrolle. Okay, das heißt, am Ende schaut es vielleicht ganz profan aus. Ich habe so eine ganz einfache Shell, die halt erstmal da ist. Hey, das macht heutzutage jede erfolgreiche Mobile-Native-App. Facebook macht das so. Spotify macht das so. Die ganzen Nachrichten- und Sport-Apps, die machen das alles so. Die sind erstmal da und laden dann den Content nach. So, und genau sowas will ich auch im Web haben. Beziehungsweise muss ich vielleicht haben. Hier ist dann das Menü und hier sind dann halt, naja, Katzen, das ist klar. Ja. Die Amis machen es halt gerne mit, nee, der Satz, den führe ich jetzt, nee. Die amerikanischen Softwareentwickler nehmen gern Katzen als Beispiel in Apps. So, machen wir den Satz. Okay. Das ist hier das offizielle Beispiel von der Google-Seite und aus der Google-Dokumentation. Damit ich ein bisschen mehr natives Look and Feel oder natives Feature reinkriege, Brauche ich vielleicht auch noch ein paar Metadaten. Da gehe ich mal ganz kurz hier in meinen Git-Client und switche mal rüber in den PWA-Branch und starte mal im Hintergrund diesen Build-Task neu. Dieses etwas mehr Look and Feel und diese Metadaten, die werden festgehalten in dem sogenannten Web-App-Manifest. So, das ist jetzt der da und wir gehen wieder in den Chrome. Ich verwende hier einfach den Chrome, weil der halt momentan diese Standards mehr oder weniger am besten halt implementiert und auch die Debugging- und Inspection-Tools da mit Abstand am besten funktionieren. Okay, so, das heißt, wir haben diese Manifest-Datei und die Manifest-Datei ist einfach ein JSON. Und da stehen so Sachen drin wie, wie heißt die App, also wie ist der Long-Name von der App, wie ist der Short-Name von der App, welche Icons gibt es für ein Splash-Screen, für Icon-Sizes auf Android, mit der Auflösung, Android mit der Auflösung, iOS mit der Auflösung und so weiter. Und eben, wo soll meine Anwendung denn eigentlich starten, also was ist die Start-URL, weil am Ende ist es ja eine Web-App, die irgendwie von einem Server serviert kommt. Und dann so Sachen wie, möchte ich Fullscreen anzeigen, möchte ich Portrait und Landscape oder beides oder und-oder unterstützen und ähnliches. Und das müssen wir eben verlinken oder verankern in unserer Index.html. So, wenn ich da jetzt mal neige, wie der Frank gesagt, dann habe ich jetzt hier in unserem Source die Index.html und in dieser Index.html ist jetzt dieses Manifest verlinkt, okay? Und dieses Manifest-File schaut hier so aus. Okay? Das heißt, ich habe hier so ein paar Meta-Informationen, über die ich gerade gesprochen habe, und ich habe auch Meta-Informationen, über die wir nachher nochmal sprechen, wenn es um Push-Notifications geht. So. Und das ist halt ein komplett standardisiertes File. Und dieses standardisierte File unterstützen momentan Chrome und Firefox und Opera, aber Opera ist klar, weil Opera hat Chromium mittlerweile als Engine. Okay. Das Edge-Team arbeitet dran und das Safari-Team hat einen 5-Jahres-Plan. Okay, so. Dann gucken wir mal weiter. Das heißt, ich sehe jetzt auch hier in den Chrome-Tools, es gibt so ein Manifest, das hat er schon erkannt, das sind die Chrome-Debugging-Tools, ja. Und er sieht halt, ich habe hier die URL, er sieht genau, welche Bildschirmausrichtung, Orientierung kann man nicht sagen, ne? Bildschirmausrichtung ist besser, unterstütze und welche Icons ich halt habe in den unterschiedlichen Größen. Das heißt, das könnten wir jetzt zum Beispiel verwenden, um zu sagen, add to home screen. Ja? Und add to home screen sagt jetzt hier, add the site to your shelf to use it anytime. Okay? Und jetzt muss ich hier rüber, das ist ein geiles UX, ne? Und sage add. So, und jetzt sagt er, wie willst du es nennen? Hex MSTS. Okay. Und was jetzt passiert ist, jetzt habe ich es quasi als Chrome-App mehr oder weniger in meinem OS drin. Und ich habe es dann auch später, wenn ich wieder rübergehe und gehe hier auf Apps, habe ich jetzt hier das nicht drin. Ah, doch, hier, oder? Huh, das war jetzt aber Glück. Hä? Das heißt, hier habe ich es jetzt dann auch in meinem App-Launcher vom Chrome drin. Okay. Das unten passt. Wir sind nicht eingeloggt. Also, dieses Manifest ist durchaus nochmal ein gerüttelt Maß, um mehr natives Look and Feel reinzubringen, vor allem dann auf Mobile. Okay. So, jetzt kommt diese User Experience. Wir sind ja immer online, oder? Eh klar, oder? Ja. Untertitel, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oh Schatz, ich fahre heute schon mal ein bisschen früher zum Kunden. Ich fahre mit dem ICE, also ich komme ja aus der Würzburger Gegend, wie man vielleicht hört. Ich fahre mal zum Kunden, der wohnt oben in der Hannoveraner Gegend. Und ich arbeite im Zug. Berühmte letzte Worte. Ja, 3 Bier später und 2 Schlafstunden später nichts geschafft. Weil offline, online, offline, offline, 2 Balken, Edge, geht halt gar nicht irgendwie. Ne? Wir sind halt einfach nicht online. Macht euch mal den Spaß nachher, nehmt eure Lieblings-App auf irgendeinem Phone, auf irgendeinem Betriebssystem, geht in den Flugmodus und startet die App dann. Completely useless. Schätze ich mal. Ich sage immer wieder, warum kann die Sportschau-App sich nicht die Fußballtabellen merken? Das ist ein essentieller Use Case. Ja? Keine Verbindung zum Internet. Das weiß ich in dem Moment auch. Das muss er mir nicht sagen. Ich will einfach nur gucken, wo die Bayern gerade stehen. Sorry. Ja. Das heißt, wir sind einfach nie online. Also nie immer online. So rum macht Sinn. Und natürlich auch im Browser. Wir haben ja den Dinosaurier schon gerade gesehen. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Viele Leute denken, online, offline ist etwas Technologisches. Ist es aber nicht. Online, offline ist wirklich etwas Inhaltliches, etwas Fachliches und hat eine große Auswirkung auf die Architektur. Damit ich es aber technologisch umsetzen kann, fehlt uns im Web ein bisschen was. Na gut, es gibt diesen App-Cache, der HTML5 App-Cache. Da gibt es einen geilen Artikel, lest den mal. HTML5 App-Cache is a douchebag. Lest den mal. Es ist wirklich bitter. Wir haben versucht, vor 2 Jahren das in einem Kundenprojekt mal ganzheitlich umzusetzen. Das ist einfach nur bitter. Also im Sinne von Kompatibilität und Verhalten, SSL, Non-SSL, etc. pp. Ist echt hart. Es gibt ein New Kid on the Block, der heißt Service Worker. Und dieser Service Worker, das ist quasi eine Erweiterung von Webworkern, also Arbeitstiere, die in einem Hintergrundprozess arbeiten können. Ja, so etwas gibt es. In allen modernen Browser-Engines gibt es Background-Processes. Das heißt, das, was wir unter Windows als Windows-Dienste machen, kann man im Browser auch als Background-Worker machen und dann halt in Form von JavaScript oder in Form von TypeScript das Ganze kodieren. Am Ende des Tages gehört ein Service-Worker immer zu einem Dokument, ohne aber irgendwie an einem bestimmten Fenster oder Tab gebunden zu sein. Beispiel, du kannst deine App dann zumachen, also deine Web-App, das Tab quasi, und dennoch läuft im Hintergrund dieser Service-Worker und lauscht zum Beispiel auf Push-Nachrichten. Oder macht irgendwelche Berechnungen im Hintergrund. Und kann dann über ein Interface, über so ein Post-Message-basiertes Interface, API, dann nach vorne mit der Anwendung wieder kommunizieren. Und damit es überhaupt funktioniert, muss immer alles über SSL getrieben werden. Das ist auf Localhost ist das eine Ausnahme, da kann man alles ohne SSL machen. Aber wenn du von Localhost weggehst, also sprich, ich möchte mit diesem Android-Handy dann auf den Localhost hier gehen, geht nicht, weil ich brauche ein gültiges SSL-Zertifikat. Es geht nicht ums SSL-Zertifikat, sondern um das kleine Wort gültig. Und das ist ja sowieso dann die Krux bei SSL. Self-signed und mal schnell den Third-Store umgebogen und da ein bisschen so schummeln und so, das ist dann immer. Es muss wirklich end-to-end ein gültiges Third sein. Ja? Deswegen ist das Demo-Setup dann teilweise, oder das Test-Setup dann teilweise auch ein bisschen schwierig. Also, Service-Worker, typischer Einsatz ist, wenn ich online bin, naja, dann gehe ich über den Service Worker direkt ans Backend, zum Beispiel irgend so ein API, so ein Web-API. In dieser Beispielanwendung, dieses Hacks, gibt es ja hinten dran einen Server, wo es dann Web-APIs gibt, die jetzt in dem Fall halt mit Node.js implementiert sind, können genauso Standard.NET oder .NET Core sein. Wenn ich also online bin, gehe ich dahin. Wenn ich offline bin, entscheide ich in meiner Service Worker-Implementierung, gehe bitte in den Offline-Cache. Relativ simpler Use Case, beziehungsweise simpler Architekturansatz. Wie funktioniert es im Code? Im Code ist es einfach eine Property auf dem Navigator-Objekt. Und wieder im Sinne von Feature Detection, bitte schaut, ob euer Browser oder ob der Browser, in dem diese App gerade läuft, das auch wirklich unterstützt. Wenn ja, dann registriert den. So, und dann gibt es eben ein entsprechendes Service Worker File, wo dann das Service Worker API implementiert ist. Ein Service Worker hat immer einen speziellen Lebenszyklus. So ein Lifecycle. Ja. Erst wird er installiert, danach ist er aktiviert oder er ist halt in einem Fehlerfall, das ist dann eher so doof. Ja. Und vom Aktivieren kann ich wieder in den Idle gehen oder in den Terminated oder ich kann eben vom Activated über den Idle dann in einen Zustand gehen, wo ich dann wieder angesprochen werde, um zum Beispiel Daten zu holen, entweder aus dem Cache oder eben online wieder von dem API. Das ist ein relativ einfacher Lifecycle, in den ich mich mit JavaScript auch ganz einfach reinhängen kann, indem ich nämlich einfache Event-Listener implementiere. Einmal oben der Install und einmal unten dann der Active oder der Activate, wo ich dann wirklich loslegen kann. Gut. Einer der Haupt-Use-Cases ist, dass ich mich dann eben in so einem Service-Worker reinhänge und über den Service-Worker Requests abfange. Das können Requests sein für Web-API-Calls, also XHR, also HTTP oder HTTPS auf irgendwelche REST-APIs. Es können Bilder sein, CSS, HTMLs, wie auch immer. Und ich verwende da ein spezielles API, das ist das Caching-API. Und dieses Caching-API ist nicht der Browser-Cache, wie vorhin schon erwähnt, sondern es ist ein neues API, was auch noch nicht viele andere Browser unterstützen. So, ein kleines Exempel. Wenn ich also installiert habe, dann versuche ich meine versionierten, also anhand von einem Namen, meine versionierten Caches zu öffnen bzw. zuzugreifen und füge dann die Liste der zu cachenden Ressourcen hinzu. Das wäre quasi beim Anwendung statt beim allerersten Mal, wo ich die App irgendwo gefunden habe, klicke da drauf, dann wird dieser App-Rahmen gestartet und dann läuft der Service Worker an und dann werden eben diese ganzen Assets runtergeladen und werden gecached. Das kann man natürlich jetzt alles händisch machen. Klar. Am Ende des Tages werden wir dann noch sehen, es ist auch am sinnvollsten, man macht das händisch, aber es gibt auch Tools dafür. Zum Beispiel SW Precache. SW Precache habe ich mal für die Hex-Beispielanwendung eingebaut. Es gibt hier einen Bildprozess und dieser Bildprozess, der ist GALB-basiert und der verwendet jetzt dieses SW Precache-Modul und geht quasi über den Ordner, über den Zielordner der Web-App. Also das ist jetzt alles zur Compile-Time. Ne? Ich spreche jetzt hier quasi über Build-Time-Steps. Er geht dann über den Build-Ordner von der Web-App und extrahiert quasi alle URLs zu allen Assets in dieser Anwendung, sodass diese Anwendung potenziell komplett offline laufen kann. So, wenn der Build-Prozess das gemacht hat, dann gibt es eben da oben diesen Build-Ordner. Und ihr seht jetzt, da gibt es jetzt ein File, das gibt es hier unten in dem Original-Source-Code nicht. Ja? Es gibt diesen Service Worker Custom, den habe ich geschrieben. Das sind aber nur so 9 Zeilen Code. Und hier oben gibt es dann zusätzlich dieses Service Worker JS. Und dieses Service Worker JS ist ein generiertes File von diesem Precache-Tool, SW Precache. So. Und wenn jetzt alles funktioniert, und da ist übrigens jetzt das ganze API, jetzt Vorsicht, aber wir .NET-Leute kennen doch generierten Code, oder? Rechte Maustaste, Webverweis hinzufügen. Das heißt, irgendwo hier unten gibt es dann die Implementierung von den ganzen APIs. Install, Activate und Fetch. Okay? So. Wenn jetzt alles funktioniert hat, ja, dann ist das jetzt hier schon die fertige App, die ich ja schon wieder gebaut habe und geladen habe. Dann müsste hier der Cache eigentlich auch befüllt sein. Kann man das so einigermaßen erkennen? Das ist dieser benannte Cache, der automatisch zu Build-Time generiert wurde. Als die App das erste Mal geladen wurde, wurde alle Assets runtergezogen. Und ich müsste hier einen gültigen, laufenden Service Worker am Start haben. Das heißt, jetzt habe ich schon quasi ein Zwei-Prozess-Modell, Leute. Ich habe jetzt hier den Chromium mit Blink, also die Visualisierungs-Engine und meine Visualisierungs-App und hinten dran in dem Background-Process, auch physikalisch, in macOS und in Windows, der Service Worker. Okay? So. Und wenn jetzt alles gut läuft, mache ich es? Ah, komm, ich mach's. Wir gehen mal offline. Okay? Offline. Und jetzt lade ich die App neu. Scheiße, ne? Wenn es funktioniert, ist immer... Das ist aber ein gequälter Applaus, danke. Ja. Ich weiß ja nicht, es war ja Google. Das heißt, diese App ist jetzt von den Assets her, vom HTML, von den Bildern, vom CSS, also von der Anwendung Shell her, quasi komplett offline. Sie ist natürlich nicht komplett offline in dem Sinne, wenn ich mich jetzt anmelden will, ja, weil dieser Identity-Server, der da hinten dran steckt, ich meine, der ist halt auch nicht zu erreichen. Ich bin ja offline. Wenn ich jetzt angemeldet wäre, würde die App immer noch gut ausschauen, aber bestimmte Assets holt sie sich dann trotzdem nochmal über eine URL, weil die nicht als statisches Asset in der Anwendung sind. Also es ist eben kein Bild von lokal, sondern von irgendeiner URL. Die wird natürlich auch fehlen. Das bekommt man aber mit dem Service Worker alles hin. Nur dann wird es halt eine manuelle Arbeit. Und das will ich eigentlich auch damit ausdrücken. Dieses automagisch, ich nehme mal so ein cooles Tool und streue das mal über unseren Bildprozess drüber. It just doesn't work. Es funktioniert in der Realität nicht. Es funktioniert bei Hello World. Ja? Aber das ist schon kein Hello World mehr. Das nur so als Nebenbemerkung. Bemerkung. Gut. Dieses ganze Gedönse funktioniert jetzt eigentlich schon ganz gut. Rot ist suboptimal, sag ich mal. Rot ist suboptimal. Also rot ist so, nee. Rot ist 5-Jahres-Plan. Also man muss momentan echt die Realitätsbrille aufsetzen und sagen, nee, das ist echt alles ganz cool. Und wenn ich auf einer Google-Konferenz bin mit 99,9% Android-Anteil, dann ist alles toll. Ja, und da sind halt Leute drin, die machen scheinbar nur noch alles auf Mobile und alles ist gut. Dann ist es okay. Aber unter der Realitätsbrille eines Consultants, der jetzt sein 20-jähriges Jubiläum hat, muss ich sagen, nee, geiler Scheiß. Aber noch lange nicht da, wo es hin soll oder wo es hin muss. Push-Notifications gehören auch dazu. Push-Notifications für Native-Apps ist irgendwie ein Muss, oder? Irgendwie sagt, ja, gut, sie sind auch nervig. Also als End-User sind sie teilweise ganz schön nervig und muss dann wieder abschalten oder bestimmt konfigurieren. Aber Push-Notifications im Web wären halt auch schon irgendwie cool. Das gibt es auch, das ist ein sogenannter, oder das sogenannte Push-Manager-API. Und das Push-Manager-API gehört zum Service-Worker-Funktionsumfang dazu. Das heißt, ich kann dann direkt über den Cloud-Dienst, also der einzige, der es momentan wirklich implementiert ist, komischerweise Google Cloud Messaging. Azure hat es noch nicht implementiert und alle anderen, die ich so kenne, die haben es zwar implementiert, sind aber eher so kleinere Third-Party-Unternehmen. Also von den ganz großen ist es halt hauptsächlich momentan in Google bzw. Firebase Cloud Messaging implementiert. Und ich kann mich genauso auf ein Event subscriben. Und wenn dann eine Nachricht kommt, dann kann ich eben hier über diese Show Notification, kann ich dann eben ein Event raus, also eine Benachrichtigung quasi initiieren und dann obliegt es der Plattform, wie sie diese Benachrichtigung anzeigt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Meta hinkriegen. Ich nehme mal, das machen wir kurz weg. Ich nehme mal hier mein Android. Ich versuche das mal zu unlocken. PIN-Codes unter Live-Stress ist auch immer so eine Herausforderung. So, ganz wichtig, das, was ich gezeigt habe mit Hacks, dass du eine existierende Webanwendung nimmst und die über Tooling versuchst zu PWA-ifizieren, funktioniert nur bedingt. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Das bedeutet, für Anwendungsarchitektur und Anwendungsdesign, wir müssen nicht nur Mobile First machen, und bitte denkt daran, vor 42 Minuten habe ich gesagt, Mobile First is not Mobile Only, sondern Mobile First. Wir müssen also nicht nur Mobile First machen, wir müssen auch Offline First machen, weil ich muss mir der Use Cases komplett bewusst sein, die ich überhaupt implementieren muss, bevor ich irgendwas in Richtung Offline mache. Ja? Das haben eben diese ganzen Spot-Apps nicht gemacht. Da gibt es keine Use Cases scheinbar. Ja? Also den Product Owner, mit dem möchte ich mich mal gerne abends bei einem gescheiten Bier bei Champions League Atmosphäre mal unterhalten. Ja? Ob der keinen Use Case hat dafür. Offline First ist essentiell Use Case getrieben. Essentiell. Und zu den zwei gehört jetzt auch noch PWA First. Weil ich muss überlegen, welche Features ich für Offline und für Mobile First, für welches Plattform und welches Browser-Subset tatsächlich unterstützen und implementieren möchte. Das heißt also, das ist durchaus ein ganz schöner Aufwand, wenn ich so eine komplette PWA durchexerzieren möchte. Ich nehme mal jetzt an, dass mein Android hier zu sehen ist. Sieht man das? Jo. Und ich gehe jetzt mal nur Wecker. Ich gehe jetzt mal hier in den Chrome und gehe jetzt mal auf eine PWA. Die hat unser Kollege Steffen Jahr von ThinkTecture gebaut. Und das ist eine PWA, die... Jetzt setze ich ihn komplett unter Druck. Ne? Wenn die App nicht geht, habe ich gesagt, wer schuld ist. Naja, egal. Das ist jetzt eine PWA, die ist PWA First gebaut. Die ist komplett in Angular 2 gebaut. Die ist komplett offline-fähig, halt mit einem sehr, sehr simplen Use Case. Das heißt, ich kann jetzt hier neue Bücher hinzufügen. Ja, die ISBN, der ISBN-Check ist auch sehr realistisch implementiert übrigens. Und ich habe halt hier jetzt wieder entsprechend diese Daten. Die sind jetzt aber momentan nur lokal. Erst wenn ich hier auf Sync gehe, werden sie auch wirklich mit der Cloud gesynkt. Das heißt, in der Cloud läuft ein Web-API in Node.js. Mit dem synke ich aus dem lokalen Storage explizit die Liste der Bücher. Okay, so, jetzt gehen wir hier in den Chrome und laden hier auch mal PWA-Books. Kam hier schon eine Push-Notification? Nee, ne? Noch keine. So, ich mache jetzt hier einen Sync. Das heißt, das ist das Buch, was ich gerade eingegeben habe, oder? So, und jetzt sage ich hier, jetzt wird es ein bisschen tricky von der Visualisierung, jetzt sage ich auf meinem Phone, notifiziere doch mal. Ich meine, das ist jetzt ein etwas konstruierter Use Case, aber ich notifiziere jetzt von dieser App, habt ihr das gesehen da oben rechts? Oben rechts, schnell, guckt. Okay, ja, das ist, ne, ja, komm mal auf, ey. Das ist jetzt der Notification, die Visualisierung der Notification vom Browser, vom Desktop Chrome. Ja? Wenn ich jetzt die umgekehrte Richtung mache, ich mache mal hier Clear All. Wenn ich jetzt die umgekehrte Richtung mache, ich sage hier Notify und jetzt vibriert gleich mein Handy. Mal ruhig. Psst. Bitte vibrier. Vibrier. Vibrier doch. Ah, es vibriert nicht, aber ihr seht es nicht. Hier oben, guck, da, guck. Siehst du es da oben? Siehst du es? Ja? Das heißt, jetzt habe ich vom Desktop auf das Mobile-Handy gepusht, aber als Web-App. So, das ist jetzt immer noch schön als Web-App, aber wir gehen jetzt mal hin und nehmen das, gehen wir mal raus, gehen wir mal rein und sagen hier, Add to Home Screen, zum Startbildschirm hinzu. Fügen haben sie nicht mehr reingebracht. PWA-Books hinzufügen. PWA-Books wurde hinzugefügt. So, jetzt habe ich hier ein neues Icon. Seht ihr, oder? Gut, jetzt gehe ich rein. Und jetzt habe ich dieses Native-App-Feeling auf einmal. Die App-Shell lädt sofort, ist sofort da, instant. Ich habe kein Browser-Frame mehr. Es schaut jetzt aus wie eine echte App. Und das Coole ist vor allem, ich nehme das jetzt raus. Was war? Habe ich was verpasst? Was? Was? Ja, ihr seid so cool. Ihr seid so cool, aber als hätte ich es nicht schon vorher geahnt. Aber ist egal, macht nur so weiter. So, ich gehe jetzt in den Flugmodus. Also hier zumindest kommt jetzt nichts mehr an von euch, von eurem Müll. Ja. Sag alles löschen, starte die App wieder. Und ich kann diese App jetzt ganz normal weiter benutzen und kann ganz normal lokal wieder Sachen hinzufügen. So lang, bumm. Das ist jetzt ein Bug. Das ist ein Bug, weil jetzt hat er nach dem Hinzufügen hat er ein automatisches Reload gemacht und wollte auf eine Ressource, die nicht gecached ist. PWA first? Fast. Ja? Fast. Okay. Happens. Jetzt, das Blöde ist, der Service Worker läuft noch, das heißt, es geht jetzt die ganze Zeit so weiter, Leute. Ich sag's euch nur, ne? Also lasst's einfach. Okay, die Queue ist jetzt zu lang, ist egal, das macht mir nichts aus. Macht mir nichts aus. Ihr könnt nichts lesen, nicht ich. Das ist euer Problem. So. Das ist also schon noch ein gerüttelt Maß an Zukunftsmusik. Ja? Inklusive dem Spieltrieb der Leute, die im Publikum sitzen. Aber irgendjemand hat auch gesagt, dass diese Web-Technologie und diese Web-Plattform irgendwie cool ist und dass es schon irgendwie Zukunft hat. Ich meine, wir machen jetzt mit unserer Firma End-to-End-Projekte mit Kunden und unterstützen deren Softwareentwickler wieder. Und wir machen seit 3 Jahren ausschließlich nichts anderes als webbasierte Frontends und .NET-basierte oder eben Node.js-basierte Backends, weil es funktioniert, aber eben nicht im Sinne von Progressive Web Apps, so wie das Google momentan ein bisschen propagiert und dieser neue Hype und dieser neue Trend und mit den neuen Technologien und den neuen Standards und den neuen Browser-Versionen, sondern die Idee ist, dass man schon eine Codebasis schreibt, nämlich mit TypeScript beispielsweise und mit Angular 2 und ein Frontend baut, was für Browser funktioniert, was vielleicht für Desktop optimiert funktioniert, was für Tablet und was für Phone optimiert funktioniert und was vor allem auf unterschiedlichen Plattformen wirklich danach lauffähig ist. Aber manchmal muss ich vielleicht den nativen Faktor noch dadurch unterstützen, dass ich das Ganze halt wirklich in eine native App gieße. Also sprich, ich kann natürlich Web und Native zusammenbringen. Und das ist ja das Endziel von Progressive Web Apps, dass das in, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas, alles mal nur noch über den Browser funktioniert. Da bin ich ja voll dabei. Ja, ich meine, dann bin ich 52, habe ich noch ein paar Jahre zur Rente, können wir noch ein paar Sessions machen drüber. Ja? aber halt noch nicht jetzt und noch nicht in den nächsten paar Monaten oder wenigen Jahren. Aber ich möchte vielleicht schon diese Kombination aus Web und Nativ haben. Und dann gibt es natürlich Tools und Frameworks, mit denen ich das machen kann. Also eins ist zum Beispiel Cordova. Damit kann ich native Apps erstellen aus meiner Web-App. Also sprich, aus dieser Mobile-Web-App oder aus dieser Web-App, die ich gerade... Ich habe hier Schweißfinger und dann geht der Touch-ID nicht. Jetzt wird spannend. Ah ja, hier ist er. Gut. Mit Cordova kann ich meine Web-App nehmen und kann daraus eine App-App machen. Ja? Sprich, ich nehme die Web-App aus dem Bildordner, das ganze HTML und JavaScript-Zeugs und gieße das in einen nativen Rahmen. Und dieser native Rahmen ist dann wieder ein Objective-C-Projekt oder ein Visual Studio-Projekt oder eben ein Java-Projekt für Android. Und das ist in dieser Beispielanwendung auch schon implementiert. Ja, super Jungs, ja, und Mädels. Und ich habe das mal schon vorbereitet, ja, aufgrund der 60 Minuten, die wir hier noch haben. Und ich gehe jetzt mal über QuickTime auf mein Phone. Mein Phone heißt NSA Honeypot. Falls irgendjemand sich da rein hacken möchte. So, das ist jetzt also mein Phone hier. Und ihr seht schon, das ist jetzt, das hilft mit den Schweißfingern halt nicht so wirklich was, ne? Und vor allem der Zeitversatz ist wirklich nur die Übertragung von QuickTime. Das fühlt sich an wie native. Es gibt hier auch ein entsprechendes App-Icon, ja, hier unten, da, hier, genau. Und ich kann die App starten. Wahrscheinlich laufe ich jetzt genau in den gleichen Bug wie gerade eben auch auf dem Desktop, dass ich mich nämlich nochmal neu anmelden muss. Genau, macht aber nichts. Zack, Token hier, bumm. Und ich kann jetzt wieder hingehen, habe native Look and Feel. Ja, ich kann sogar hier so richtig so, das ist mobile. Ja, das brauche ich auf Desktop natürlich nicht, das ist schon klar, aber es ist halt irgendwie geil. Ja, just because I can. Or we can. Yes, we can. Und wenn ich jetzt auf den Date Picker gehe, dann ist der Date Picker jetzt native. Und nicht mehr so schnulli-bulli, entwicklerhübsch, wie es der Manu gebaut hat auf dem Desktop, sondern jetzt schaut es halt wirklich aus, wie man halt so eine iOS-App eigentlich auch erwarten würde. Und auf Android schaut es native aus, weil es native ist. Es ist ein native Date Picker. Und auf Windows Mobile wird es eben genauso ausschauen. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann können wir hier hingehen und können hier mal die native Kamera, jetzt habe ich native Kamera in meiner HTML5-App. Da ist nur eine einzige Codezeile, if-then-else drin, die entscheidet, bin ich auf dem Desktop oder bin ich auf Mobile. Und wenn ich jetzt auf Mobile bin und schalte mal die Kamera um, bumm, oh ja, da müssen wir nochmal an der Aspect Ratio irgendwie arbeiten, habe ich das Gefühl. Ne? Da muss der Entwickler nochmal ran. Das heißt, ich kann da relativ simpel und relativ einfach auch native Features in meine HTML5 und meine JavaScript und meine TypeScript-Anwendung einbauen mit wirklich null Aufwand. Also wirklich, der Aufwand ist natürlich mobile first, das heißt, ich muss es von vornherein bedenken, aber der Codierungsaufwand ist wirklich lächerlich. Das Ganze geht natürlich mit Android. Wollt ihr jetzt nicht sehen, oder? Weil Android haben wir halt schon zu oft gesehen. Es geht auch mit Windows. Wen interessiert Windows eigentlich hier noch? Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, gehen wir mal in Visual Studio. Oh, das lädt ja schnell. Was ist denn heute los? Dann gehen wir hier in Open. Wir gehen in... Die Spielkinder sind schon... Die kriegen keinen Kuchen nachher. Ich lade jetzt mal hier dieses erzeugte Projekt. Also in dieser Hex-Beispielsanwendung gibt es einen Build-Prozess über Galb, der erzeugt aus der Web-App alle Mobile-App-Apps für alle Plattformen, die für uns relevant sind. Also sprich Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, iOS und Android. Das sind quasi die mobilen Plattformen. Und wenn ich das jetzt... Oh. Okay, ich muss es anders machen. Ich mache es immer so. Ich habe hier jetzt also schon dieses Cordova-Projekt auf Windows 10 gepinnt. Ja, und sage jetzt eben einfach Debug start without debugging. Jetzt baut er das Und jetzt habe ich eine UWP, eine Universal Windows Platform, Windows 10 Anwendung, die auf allen UWP-Devices funktioniert. Also auf Windows 10, auf Windows 10 Mobile und auf der Xbox. Hex auf der Xbox. Frag dich nach dem Use Case, aber es geht. Ja? Das heißt, das ist jetzt komplett die Mobile Story. Ich kann mit einer Codebasis über native Wrapper Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, iPad, iPhone, Android-Phones, Android-Handys komplett alle abfrühstücken. Ziemlich geil. Und es funktioniert in der Praxis wirklich. Es sitzen hier einige Kunden oder fast Kunden im Raum, die können das durch den Kopf nicken, bestätigen. Bestätigen. Genau. So. Das heißt, Mobile haben wir scheinbar im Griff. Jetzt fehlt ja eigentlich zum Ende nur noch Desktop, oder? Und Desktop machen wir natürlich auch gerne. Und wir machen genau das, was die Großen auch machen. Ne? Erich Gammer hat heute eine Keynote gehalten. Ja? Das Visual Studio Code Team verwendet Electron. Und die komplette UI von Visual Studio Code ist mit HTML, CSS und JavaScript gebaut. Ich meine, hallo, das hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht denken können, dass es überhaupt geht und vor allem, dass es Microsoft macht. Die Hölle ist zugefroren. Fertig. Nichts mehr. Ja? Und man kann das mit Electron machen. Electron bringt uns Chromium und Node.js gebündelt mit. In Cordova ist es so, dass ich den View, den Webview von der Plattform normalerweise bekomme oder ich hänge mich halt rein und bringe dann eine spezielle Version zum Beispiel bei Android noch mit rein. Bei Node ist es umgekehrt, die bringen immer ihre eigenen Versionen mit, sowohl von Node.js als auch von Chromium. Das heißt natürlich, wir brauchen keine nativen SDKs unten drunter, brauchen wir bei Cordova. Um das iPhone, um die iPhone-App zu bauen, brauche ich ein iOS-SDK. Um Windows zu bauen, habe ich jetzt gerade Visual Studio mit dem Windows-SDK gestartet. Hier brauche ich nichts, da kommt alles self-contained. Heißt natürlich auch, Hello World-Anwendung ist 120 Megabyte groß und Visual Studio Code, der Kern ist wahrscheinlich 125 Megabyte groß. Es kommt halt immer dieses gerüttelt Maß an Basisinfrastruktur schon mit. Okay, you win and you lose. So, das heißt, wenn wir das jetzt machen, dann gehen wir mal hin und starten den Bildprozess für Hex. Gehen wir mal hier raus. Na komm, raus. Machen wir mal so und sagen wir npm run build desktop. Das heißt, was er jetzt macht ist, er baut jetzt aus der Web-App, also wieder aus diesem Bild-Folder, baut er jetzt Desktop-Anwendungen, und zwar Desktop-Anwendungen einmal für Linux, einmal für macOS und einmal für Win32. Also der Unterschied ist quasi, es gibt jetzt keine Windows-UWP mehr oder Store-App, sondern es gibt jetzt eine good old .exe. Ja? Also echte Software. Ja? So, fertig, 26 Sekunden. Okay, schauen wir mal. Der müsste irgendwo hier rumfliegen. Desktop. So, das ist jetzt die, halt, das ist die Kopie von gestern, die wollen wir nicht. Wir wollen ja Operationen am offenen Herzen machen, oder? Live gebaut. Bin ich doof? Ja, ich mach's trotzdem. Dist, Desktop, Desktop, macOS. macOS? So. Das heißt, das können wir wegschmeißen. Es gibt nur noch eine App. .app. Unter macOS. Und wenn ich die jetzt starte, bumm, jetzt habe ich eine native macOS-App komplett integriert in das Mac Operating System Environment Infrastructure. Ja, mit einem About-Dialog, weil ohne About-Dialog keine echte Anwendung. Ja, wissen wir ja alle. Wir versuchen uns mal anzumelden, wenn das Netzwerk noch vielleicht ein paar Minuten hält. Ich überziehe jetzt mal so um X, ja? Ist ja eh nur Kaffeepause. Und diese Notification-Bombe haben sich sowieso keinen Kuchen verdient. Test, so. So, das heißt, was wir noch haben, ist zum Beispiel Interprozesskommunikation mit JavaScript. Hier oben habe ich eine Tray-Menu-App und die Tray-Menu-App schickt ein Kommando weg über eine IPC-Brücke in Electron und über Electron und triggert in der Hauptanwendung eine Navigation. Das heißt, Wenn hier oben, ich das jetzt auswähle, ist das genau das Gleiche, wie wenn ich unten hier jetzt gesagt hätte, plus neues Event. Und das Ganze geht in, ich sag's nur, Ubuntu, Client, Dist, Desktop, Linux. Ubuntu, Native App und, ich sag's nur, Windows.exe, ne? Richtig cooles .exe. Noch ein paar DLLs, ja, die können wir nachher noch ein bisschen zusammen friemeln. Und Windows.exe. Mit der gleichen Möglichkeit hier unten über, naja, jetzt habe ich ein bisschen zu weit, über das, wie heißt es da unten? Taskbar, glaube ich, oder sowas, ne? Wieder über den dedizierten Prozess eine Remote-Steuerbarkeit auch von der Hauptanwendung zu implementieren. Das heißt, Leute, über diesen Ansatz von Web, Web-Plattformen, Web-Frameworks sind wir jetzt in der Lage, und zwar nicht nur mit Progressive Web Apps. Progressive Web Apps ist nur eine logische Weiterführung, Weiterdenke von diesem Ansatz, dass ich mit Web eigentlich alles erschlagen kann heutzutage, aber halt teilweise noch unter Zuhilfenahme von einer nativen Hülle. Ob das eine Mobile App ist für alle mobilen Betriebssysteme oder ob es eine Desktop Executable ist für die Desktop Betriebssysteme. Aber ich kann mit einer Codebasis, das ist wirklich eine Codebasis, ja, da gibt es nur ganz, ganz wenig If-Else drinnen oder halt dann nur für die Anreicherung auf der jeweiligen nativen Plattform. Ich kann also mit einer Codebasis wirklich Anwendungen schreiben und mit TypeScript fühlt sich das sogar für den C-Sharp-Entwickler geil an mittlerweile. Ja? Ich meine, Anders Heilsberg, ja? C-Sharp, TypeScript. Ich meine, Leute, open your mind, auch wenn es Web ist, Kai Visual Studio war, ja, ihr habt es gesehen, es hat schon seinen Grund, wieso ich hier Kai Visual Studio genommen habe. Können wir dann gerne in der privaten Unterhaltung diskutieren. Ja, aber wir können eben mit diesem Ansatz von TypeScript und einem Single-Page-Application-Framework wie zum Beispiel Anchor 2, einer passenden Service-Architektur mit Ideen von Offline-First und von Mobile-First Anwendungen bauen, die sprichwörtlich auf jeder erdenklichen Plattform auf diesem Planeten laufen. Ja, und das ist genau das, was unsere Kunden eigentlich wollen und brauchen. Und wenn es interessiert oder wenn es interessant ist, dann guckt euch diese PWA-Geschichte mal an. Aber guckt euch bitte auch haargenauso diese Cordova oder PhoneGap oder teilweise gibt es ja Abwandlungen wie Ionic davon und eben auch diese Electron-Schiene an. Und macht euch ein bisschen schlau, wo es hingehen könnte, wo es hingeht, wo natürlich auch die entsprechenden Grenzen sind, ne? Weil nicht immer ist alles so toll, wie es in so einem Vortrag oder in so Demos dann tatsächlich gezeigt wird. Aber am Ende des Tages ist Progressive Web Apps die richtige Idee, die aber noch sehr, sehr früh momentan ist. Ja? Braucht noch ein paar Jahre und als mögliche Übergangslösung, haben wir gesehen, könnten wir zum Beispiel das Duo aus Cordova und Electron verwenden, um unsere Single-Page-Applications echt cross-plattformfähig zu machen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, viel Spaß noch auf dem Summit und ja, bis bald.